Es ist das Jahr 1798. Ein gewisser Johann Gottlieb Wendel, ein deutscher Pelzhändler, verlässt seine Heimat, also Deutschland, und macht sich auf die lange Reise nach Amerika, um dort ein neues Leben zu beginnen. Und er lässt sich in New York nieder und steigt sofort ins Immobiliengeschäft ein, und zwar sehr erfolgreich. Nach und nach kauft er Immobilien an, eine nach der anderen. Und so bringt er es zu einem beträchtlichen Wohlstand. Man könnte sagen, ja, er lebt den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Sein Sohn John Daniel Wendel übernimmt das Immobiliengeschäft des Vaters und auch er führt es sehr erfolgreich weiter. Das Wendel-Imperium wächst und wächst. Und längst dominiert diese Familie den Immobilienmarkt in New York, genauer gesagt in Manhattan, und sie gehören zu den reichsten, zu den mächtigsten Menschen dort. Alles richtig gemacht. Erfolg auf ganzer Linie. Und dann übernimmt die dritte Generation. Johann Gottlieb Wendel II., benannt nach seinem Opa, dem Gründer dieses Imperiums, und seine sechs Schwestern. Und sie erben ein unglaubliches Vermögen. Heute würde man es auf einen Wert von etwa 1 Milliarde Dollar schätzen. Unglaublich. Und jetzt wird's kurios. Sie sind stinkreich und leben trotzdem bettelarm. Warum? Weil sie große Angst davor haben, ihren Reichtum zu verlieren. Man muss sich das vorstellen, ich habe hier das Haus von denen mitgebracht, das alte Herrenhaus, das nicht mehr steht. Sie sind stinkereich und leben trotzdem bettelarm, weil sie große Angst davor haben, ihren Reichtum zu verlieren. Deshalb geben sie so gut wie nichts aus. Obwohl sie so viel haben, gönnen sie sich nichts. Und der größte Geizhals von ihnen ist John Wendel selber. Er führt die Geschäfte. Ein Pedant, ein Tyrann, sagt man. Und er geht sogar so weit, dass er seinen Schwestern verbietet zu heiraten, weil er Angst vor möglichen Kindern hat. Ist doch klar. Kinder sind Erben. Je mehr Erben, desto öfter muss der Kuchen geteilt werden. Das darf nicht passieren. Deshalb nicht heiraten und keine Kinder. Unfassbar, oder? Unglaublich, als ich die Geschichte las, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und so leben sie gemeinsam in diesem alten Herrenhaus, völlig abgeschieden, mitten in der Stadt, haben kaum Kontakte, gehen kaum vor die Tür. Sie leben wie Einsiedler in Manhattan. Ja, in ihrer Stadt könnte man sagen, weil der größte Teil ihnen gehört. Und in der Stadt kennt man sie nur als die sogenannten Weird Wendel, die seltsamen Wendels. Balla balla. Überall zieht die Moderne ein in der Stadt, Strom, Telefon, Autos, nur bei Wendels nicht. Warum? Modernisierung kostet Geld. So bleiben sie bei Gas, bei ihrer über 100 alten Jahren Kutsche. Sie laufen in ihren alten Kleidern herum, weil neue Kleider Geld kosten. Und wenn wirklich mal neue Kleider nötig werden, dann nur von der Stange so billig wie möglich. Am besten selber nähen, bloß kein Geld ausgeben. Und wenn doch, dann so billig wie möglich. Und so leben sie so reich in ihrer selbst auferlegten Armut, aber nicht, weil sie die Tugend der Bescheidenheit irgendwie für sich entdeckt hätten, nein, weil sie die Untugend der Habsucht in sich tragen. Ihr Lieben, das sieht manchmal nach außen zum Verwechseln ähnlich aus. Aber innen drinnen herrscht nicht Genügsamkeit. Da herrscht Gier und die Angst, das große Vermögen zu verlieren. Und so hat sich dieser krankhafte Geiz in eine Zwangsstörung verwandelt, nämlich den Zwang zu horten, zusammenzuhalten, um nichts von ihrem Millionenbesitz auszugeben. Und so lesen wir dann, heißt es, 1931 stirbt dann die letzte der Wendel, Ella ist ihr Name, sie hinterlässt ein Millionenvermögen, aber in ihrem Schrank hängen neben ein paar alten Klamotten hängt nur ein einziges Kleid. Sie hat es selbst genäht und 25 Jahre lang getragen. Und mit ihr geht das erfolgreiche Wendel-Imperium zu Ende, weil es keine Nachkommen gibt. Und der gesamte Besitz wird auf verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt. Das war's. Ihr Lieben, diese Geschichte habe ich mir nicht ausgedacht, sie ist wahr. Googelt mal. Nach Wendels kommen Trumps. Wir kennen die Geschichte. Die Wohltätigkeit freut sich natürlich über dieses Millionenerbe. Und trotzdem muss man sagen, es ist eine ganz bittere Geschichte. Nicht nur, weil der Geiz am Ende alles zugrunde richtet. Nein, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass sie ihr Leben nicht genießen konnten. Gefangen in dieser ständigen Sorge um ihren Besitz, gefangen im Geiz, der ihnen nichts gönnt. Sieht so ein erfülltes Leben aus? So reich und doch so arm. Und Klaus Dieter hat es schon wunderbar eingeführt. Heute geht es um Reichtum. In der letzten Predigt in der Reihe zum Jakobusbrief. Es geht um den Besitz und um die Frage, welche Bedeutung unser Besitz für uns selbst persönlich hat. Und auch diese Frage gehört zur Jüngerschaft, gehört zu unserem Glauben, zu unserem Leben mit Jesus. Denn das Leben mit Jesus schließt alles ein. Unser Leben mit Haut und Haar, aber auch das, was ich besitze, die materiellen Güter, die ich mein nenne. Und deshalb ist diese Frage wichtig, welche Bedeutung hat mein Besitz für mich eigentlich? Und dieses Beispiel der Wendel-Familie zeigt sehr deutlich, Reichtum kann ein Segen sein, aber es kann auch ein Fluch werden. Reich und doch arm. Und deshalb, weil Jakobus um die Gefahr von Reichtum und Besitz weiß, deshalb äußert er sich hier zu diesem Thema, und zwar in der ganz typischen Jakobus-Manier, sehr praktisch, wir haben das gehört, aber vor allem auch sehr drastisch. Wenn wir gleich die Worte hören, dann werdet ihr merken, was ich meine. Der geht da richtig ab. Und ich lese aus dem 5. Kapitel die ersten 6 Verse. Und nun zu euch Reichen. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrotten sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellt haben, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Und die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf Erden ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Harte Worte. Und Jakobus spricht die Reichen an. Und jetzt könnte man sagen, ich bin doch nicht reich. Du hast es vorhin so schön gesagt, Klaus-Dieter. Ich gehöre doch nicht zu denen, die Jakobus da anspricht. Deshalb geht's mich nichts an, weil ich gar nicht so viel Besitz habe. Das sollten mal die DAX-Manager hören. Mit ihren Megagehältern und mit ihren Bonis. Das sollten vielleicht die Reichen in unserer Gesellschaft hören, die ihr Geld dem Staat hinterziehen und irgendwo in Steueroasen ablegen. Aber mich betrifft das nicht. Doch, und Klaus Dieter hat es eben schon gesagt, es betrifft uns alle. Nicht nur, weil wir in einem der reichsten Länder der Welt wohnen, aber vor allem deswegen, weil wir alle in der Gefahr stehen, unseren Besitz an die erste Stelle zu setzen. Und darum geht's hier in diesem Text. Weil wir alle in der Gefahr stehen, unseren Besitz an die erste Stelle zu setzen. Ich möchte sagen zu diesem Argument, ich bin doch nicht reich, mich geht das nichts an, zwei Gedanken dazu, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht hat man beruflich Erfolg, harte Arbeit und Fleiß zahlen sich aus und wir alle träumen natürlich irgendwie von beruflichem Erfolg, von Karriereleiter, von einem guten Einkommen. Vielleicht bekommen wir ein gutes Erbe zugesprochen oder was auch immer, aber plötzlich gehört man dann vielleicht doch zu der Gruppe der Reichen, über die man sonst immer so gerne geschimpft hat. Und ehrlich gesagt finde ich es manchmal auch verlogen, wie in der Gesellschaft über Reiche geschimpft werden. Warum? Ich meine damit nicht, dass man natürlich soziale Ungerechtigkeiten ansprechen muss, offenlegen muss. Aber hinter dem Geschimpfe, das man oft hört, steckt ja ein zutiefster Egoismus, eine Habgier. Man schimpft über den Reichtum der anderen, dabei möchte man eigentlich selbst wohlhabend sein. Man wünscht sich doch selbst auch für sich ein Gehalt wie die DAX-Manager oder ein Fußballprofi. Und wenn ich diese Chance bekomme, so eine Anstellung mit so einem Gehalt, wer sagt da nein? Wer wünscht sich das nicht? Streben wir Menschen nicht alle nach Wohlstand, nach einem Leben in finanzieller Freiheit, wo wir mit Füßen auf dem Boden stehen und sagen können, ja, ich lebe selbstbestimmt, ich kann mich selbst versorgen, wo wir uns nach soliden Verhältnissen sehnen. Und ich möchte sagen, bitte nicht falsch verstehen, dieses Streben ist überhaupt nicht verwerflich, darum geht's hier nicht. Im Gegenteil, es ist verantwortungsvoll, sich selbst versorgen zu können, auf eigenen Füßen stehen zu können. Aber da ist ein schmaler Grat und der Schritt zur Habgier ist nicht weit. Und deshalb betrifft es nicht nur die Reichen, die es vielleicht geschafft haben aus unserer Sicht, nein, jeder steht in der Gefahr, ob reich oder arm. Und was nicht ist, das kann ja noch werden. Das ist ein erster Gedanke zu diesem Argument, das betrifft mich nicht, Jakobus meint nicht mich. Ich möchte einen zweiten Gedanken nennen. Es geht hier in dem Text gar nicht um Reichtum. Das Problem ist nicht Reichtum. Und ich finde es, danke dir, Klaus-Dieter, dass du vorhin auch die Stelle von Paulus vorgelesen hast, wo Reichtum und Wohlstand grundsätzlich auch was Positives ist. In der Bibel und vor allem im Alten Testament ist Wohlstand ein Zeichen von Segen. Es bedeutet, Gott meint es gut mit dir. Gott gibt dir ein gutes Leben. Nimm es aus seiner Hand, genieße es und lebe es. Aus seiner Hand dürfen wir die Dinge nehmen und dürfen sie genießen. Und wer ein gutes Leben führen darf, soll dankbar sein für das, was Gott ihm anvertraut. Das Problem ist nicht Reichtum. Jakobus kritisiert hier nicht den Wohlstand. Und man könnte ja fragen, was gibt es denn überhaupt am Wohlstand zu kritisieren? Also wenn wir darüber nachdenken, das sind doch einfach nur materielle Dinge. Dinge, die weder gut noch böse sind. Was kann Gold dafür, dass es Gold ist? Was kann ein Diamant dafür, dass er ein Diamant ist? Und Geld ist einfach nur auf Papier bedruckt. Reichtum und Besitz sind grundsätzlich etwas Neutrales. Aber das Problem entsteht da, wo wir Dingen einen Wert geben und unser Herz dranhängen. Darum geht's hier. Wo wir Dingen einen Wert zusprechen und dann unser Herz dranhängen, weil wir glauben, dass es uns glücklich macht, dass es uns erfüllt. Es geht nicht um Reichtum, es geht um eine Herzenshaltung, die Jakobus hier kritisiert. Diese Herzenshaltung, wenn ich Dinge zu meinen Göttern mache, außer Gott selbst. Und wenn mein Lebenssinn plötzlich nur noch darin besteht, immer mehr Dinge anzuhäufen und das zusammenzuhalten, was ich bereits habe. Dieses Wendel-Syndrom, wo das meinen ganzen Alltag, mein ganzes Leben, meine ganzen Gedanken beschäftigt und alles sich nur darum kreist. Und warum ist es ein Problem? Warum kritisiert Jakobus das? Man könnte sagen, Mensch, lass die doch, sollen sie glücklich werden? Weil es zutiefst egoistisch ist. Und weil Egoismus im Glauben an Gott keinen Platz hat, weil es hier dann nur noch um mich, um meine eigenen Bedürfnisse geht, meine eigenen Bedürfnisbefriedigungen. Ich lebe in Saus und Braus, was kümmern mich die anderen Menschen? Ich habe ausgesorgt, mein Wohlstand wächst und wächst, was kümmern mich die anderen Menschen, denen es nicht gut geht? Und besonders, Jakobus beschreibt das hier, pervers wird es dann, wenn ich mich vielleicht sogar auf Kosten anderer bereichere. Und er schreibt hier, den Arbeitern, die eure Felder bestellen, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Und noch schlimmer, wenn man über Leichen geht, ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet. Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Ihr Lieben, noch einmal, das Problem ist nicht Reichtum, das Problem ist das, was hier drinnen in meinem Herzen geschieht. Die Gier, die Habgier, der Geiz, der Egoismus. Und besonders schlimm wird es dann, wenn es von anderen erbeutet ist oder wenn sogar über Leichen gegangen wird. Ihr Lieben, was Jakobus hier schreibt, ist aktueller denn je. Jetzt könnte man fragen, wo bereiche ich mich denn irgendwie auf Kosten anderer? Das mache ich nicht, das würde ich nie tun. Vielleicht nicht direkt und trotzdem indirekt. Wie viele Menschen auf dieser Welt arbeiten unter widrigsten Bedingungen zu einem Hungerlohn, damit wir uns hier unseren Standard leisten können? Und wenn unsere Kleidung, die wir kaufen, möglichst billig sein soll, dann ist doch klar, dass am Anfang jemand dafür für einen Hungerlohn gearbeitet hat. Und das ist nur ein Beispiel dafür, ja, wie wir auch, nicht direkt, aber vielleicht indirekt, uns einen Wohlstand gönnen auf Kosten anderer. Wir leben in einer zutiefst ungerechten Welt, wo Menschen ausgebeutet werden und die Ausbeuter sich eine goldene Nase verdienen, wo Großkonzerne von den Ärmsten Land und Ressourcen wegnehmen, um damit Profit zu machen, wo an der Börse auf Nahrungsmittel spekuliert wird, auf Kosten der Ärmsten. Und wir alle, ob wir wollen oder nicht, sind irgendwie ein Teil des Systems. Und ich kann mich hier auch nur an meine eigene Nase packen. Und so stelle ich mir die Frage, was kaufe ich eigentlich? Ist mir bewusst, dass andere davon leben müssen? Und ja, ich alleine werde das System vielleicht nicht ändern, aber jeder kann für sich persönlich in seinem Leben einen Beitrag dazu leisten. Liebe Gemeinde, das Problem hier bei Jakobus ist, wenn ich meinen Wohlstand, meinen Besitz, das, was ich mein nenne, an die erste Stelle setze, noch vor Gott und über das Wohl anderer Menschen. Und dann wird's pervers, wenn ich Dinge über Menschen stelle, wo mir meine Dinge, meine Besitztümer wichtiger sind als Gott selbst oder die Menschen um mich herum. Das ist das, was Jakobus hier kritisiert. Nicht, dass man den Segen Gottes genießen und leben darf. Und dieses Problem gibt es hier auch in der Gemeinde, an die Jakobus schreibt. Offenbar gibt es dort Menschen, reiche Menschen, die mit ihrem Reichtum kokettieren, damit hausieren gehen. Und statt ihren Besitz irgendwie auch für andere zu öffnen, für das Gute einzusetzen, ihren ganz egoistischen Weg gehen und sich immer mehr und mehr Dinge anhäufen und sogar stolz sind darauf. Und Jakobus sagt hier, liebe Leute, diese Haltung passt nicht zum Glauben. Im Alten Testament die 10 Gebote ausdrücklich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn du Dinge über Gott stellst, dann wird es zu deinem Gott. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Bargeld im Neuen Testament. Entscheide dich also. Und wer sich entscheidet, mit Jesus zu leben, der entscheidet sich gleichzeitig gegen Geiz, gegen Habgier, gegen Egoismus. Das passt nicht zusammen. Und deshalb wird Jakobus hier auch drastisch, weil er sieht, das geht so nicht, Leute. Und er holt aus, mit einem prophetischen Bußruf. Das erinnert ganz, ganz stark ans Alte Testament, an die Propheten, die dort zur Umkehr aufrufen. Und ich sage es mal mit meinen eigenen Worten: Ihr lieben Reichen oder ihr Lieben, die ihr euren egoistischen Wegen nachgeht und nur an euch denkt, die ihr an euren Besitztümern klebt und euer Habgut zusammenhaltet für euch. Was versprecht ihr euch von eurem Besitz? Soll es euch glücklich machen? Denkt mal darüber nach, es sind nur schnöde Dinge. Und glaubt mir, Habgier hat keine Zukunft. Eure schönen Kleider, eure schönen Handtaschen, die schönen Autos, eure Häuser, all das wird von Motten zerfressen, wird verrosten, wird verfallen. Und dann all die Mühe, all das Sorgen um euren Besitz, völlig umsonst. War es das wert? Und am Ende, ob reich, ob arm, jeder erleidet dasselbe Schicksal. Und ich habe ein tolles Bild gefunden, das das ganz schön auf den Punkt bringt. Ob arm, ob reich, irgendwann wird jeder den letzten Weg antreten müssen und alles loslassen. Und so ruft Jakobus hier die Menschen auf: Kehrt um von euren egoistischen Wegen, wendet euch Gott zu, gebt ihm wieder die erste Stelle im Leben, unterstellt ihm euren Besitz, das, was euch gehört, weil eigentlich gehört es gar nicht euch. Es ist euch nur geschenkt, nur geliehen. Lasst euch befreien von eurer Habgier und lasst nicht zu. Und das ist ja das Perfide am Reichtum. Es geht wiederum nicht um Moral, sondern es geht darum, dass Reichtum unser Herz versklavt. Dass Reichtum uns vom eigentlichen Dingen ablenken kann, wenn wir es nicht im Griff haben, wenn wir es nicht unter Gottes Herrschaft stellen. Und dass wir uns nur noch mit unserem Reichtum, mit unserem Besitz beschäftigen, immer in der Sorge, es zu erhalten, zu pflegen, zu vermehren. Und dabei ganz Gott aus dem Blick verlieren. Und zwischen den Zeilen lesen wir: Wirklich reich ist der, der mit Gott lebt. Weil nur Gott wirklich erfüllen kann. Und wir können in das Leben, in die Welt der Schönen und Reichen reinschauen, einmal hinter die Kulissen blicken. Wie viele glückliche Menschen gibt es dort? Und wie viele schwerreiche Menschen haben am Ende ganz, ganz tragisches Ende erlebt? Wie viele Selbstmorde gibt es bei Superreichen? Das macht nicht glücklich, nicht mehr als andere. Und natürlich, das möchte ich nochmal betonen, Wohlstand ist ein Segen Gottes, wenn man ihn genießen kann, wenn man den Segen Gottes aus der Hand nehmen kann. Aber Wohlstand kann auch zum Fluch werden, nämlich dann, wenn ich zum Sklaven werde meines Reichtums. Kein Besitz kann euch das geben, was Gott euch gibt. Deshalb kehrt um und wendet euch ihm zu, so Jakobus. Und es gibt diesen schönen Satz: Reichtum verpflichtet. Reichtum verpflichtet. Wenn Gott uns mit Wohlstand segnet, dann nicht, um unsere eigene Gier und Habgier zu befriedigen, sondern in Dankbarkeit es anzunehmen, damit zu leben und es verantwortungsvoll einzusetzen. Mit dem Wissen, dass es nicht uns gehört und dass ich reine Gnade erlebe. Hast du dir mal Gedanken gemacht darüber, was wäre, wenn du in einem anderen Teil der Welt geboren worden wärst? Nicht in Deutschland, in einem bitterarmen Land. Ihr Lieben, es ist reine Gnade. Es ist ein großer Segen, dass es uns so gut geht. Aber dieser Segen verpflichtet. Und so haben wir den Auftrag, diesen Segen weiterzutragen und für andere einzusetzen. Genau das bedeutet Jüngerschaft. Und das beste Mittel gegen Geiz ist Teilen, ist Verschwenden, den Segen zerstreuen, Segensspuren im Leben anderer zu hinterlassen. Und so möchte ich mit der Frage, die ich eingangs gestellt habe, enden. Die Frage, die über der Predigt steht: Welche Bedeutung hat dein Besitz für dich? Welche Priorität und vor allem die Frage, wie gehst du damit um? Und ich möchte es tun mit einem warnenden Blick auf das Wendel-Imperium. Man kann reich sein und doch bitterarm. Nicht Besitz, nicht Reichtum machen mich reich. Am Ende kann es nur Gott. Welche Bedeutung hat dein Besitz für dich? Amen.